ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Und mit diesem Amtseid war es amtlich. Olaf Scholz ist der 9. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und natürlich ist es das Thema des Tages. Auf 16 Jahre Angela Merkel folgt nun der 4. Sozialdemokrat im Kanzleramt, der nun auch die erste Bundesregierung mit einem Ampelbündnis anführt. Dabei sah der Mann aus Hamburg lange alles andere als der sichere nächste Kanzler aus. Er lag abgeschlagen, aussichtslos zurück. Selbst die eigene Partei wollte ihn nicht als Anführer haben. Und doch ist Scholz jetzt am Ziel, ganz vorne auf der Regierungsbank. Claudia Drechsel auf Spurensuche in der Stadt, in der alles begann.
Einen Olaf-Scholz-Haarschnitt für 4,99. Dieses Angebot gibt es wohl nur in Hamburg-Altona. Seit 39 Jahren betreibt Bechtjet Algan hier seinen Friseursalon. Fast genauso lange ist er in der SPD. Olaf Scholz war schon oft hier, aber nicht als Kunde, sondern als Genosse und Freund. Immer wenn es im Laden ein Jubiläum gab, war er da.
Dann haben wir 20-jährige Jubiläum gemacht. Er war noch Bürgerschaftsabgeordneter. 25. Er war Innensenator hier in Hamburg. Und 30, er war Arbeitsminister, 35 Bürgermeister, habe ich gesagt, im 40 feiern wir mit uns einen Bundeskanzler zwischen uns zu sein. Und dann hat er auch ja gesagt, versprochen, versprochen.
So verehrt wird Scholz längst nicht von allen Genossen. Vor gerade mal 2 Jahren verliert er die Wahl um den SPD-Vorsitz krachend gegen die Partei Linke. In so einer Situation hätten viele hingeschmissen, meinen Weggefährten.
Das hat für ihn gesprochen, dass er dann anschließend nicht weggelaufen ist und gesagt, nee, da bin ich beleidigt, da mache ich halt nicht mehr, sondern dass er gesagt hat, na gut, eigentlich will ich auch Kanzler werden.
Mögliche Anlässe wegzulaufen gab es auch früher. 2017 eskaliert beim G20-Gipfel in Hamburg die Gewalt. Viele rechnen mit seinem Rücktritt als erster Bürgermeister. Seine Rolle im Cum-Ex-Finanzskandal noch immer Gegenstand eines Untersuchungsausschusses. Olaf Scholz kann stur sein, das berichten auch die grünen Koalitionspartner in Hamburg.
Er ist in seinen Grundüberzeugungen unerschütterlich und manchmal beißt man sich dann auch die Zähne an ihm aus. Was dann wiederum gut ist, ist, dass wenn man Dinge mit ihm bespricht oder auch mit Anliegen an ihn herantritt, dass er einem sehr schnell auch sagen kann, ob er dabei ist, ob man den Weg zusammengeht oder wo auch eine Grenze liegt.
Der Weg ins Kanzleramt sei Scholz seit 2018 klar gewesen, sagt der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Scholz habe ihm mehrfach erzählt, dass er in Berlin sein wolle, wenn Merkel sich von den Bürgern verabschiedet.
Dann werden Sie mich sehen. Und ich bin ja eine Art männliche Merkel. Und dann werde ich als Kanzlerkandidat der SPD gewählt werden. Und damit werden mir 25-26% werden mir reichen, um Kanzler zu werden. Und Sie können sich vorstellen, im Jahr 2018 so eine Geschichte. Ich habe wirklich gedacht, er ist übergeschnappt.
Bei vielen Wählern habe der Vergleich zu Angela Merkels Politikstil gezogen. Unaufgeregt, bescheiden, sachlich. Das räumt auch Altkanzler Gerhard Schröder ein.
Das sind doch schöne Begriffe. Und mit Sicherheit sind sie richtig, was Olaf Scholz angeht. Aber ich sage das auch mit Respekt vor Frau Merkel.
Friseur Bechtjet Algan kann seinen Stolz nicht verstecken. Per Du mit dem Kanzler und seine Nummer im Handy, das mache ihn schon glücklich.
Wenn eine wichtige Sache kommt, ich rufe ihn an und oder schreibe ich ihm oder über Handy schreibe ich ihm ein SMS oder sowas.
Aber in der kommenden Zeit will er den Bundeskanzler erstmal nicht bei seinen wichtigen Aufgaben stören.
Und um noch mehr über den neuen Kanzler zu erfahren, begrüße ich ihn jetzt auch hier im Studio, den Scholz-Biografen und Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Guten Abend, Lars Haider.
Guten Abend.
Sie haben ihn lange begleitet. Sie haben ja auch viel mit ihm zusammen erlebt. Was ist denn typisch Scholz?
Ich glaube, was wir alle unterschätzen, ist, dass er ein sehr schüchterner Mensch ist. Ein Mensch, dem nicht in die Wiege gelegt worden ist, vor Kameras zu stehen, Interviews zu geben, fotografiert zu werden. Auch ein Mensch, der extrem belastbar ist, der durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Und, das hat sein Vater heute nochmal betont, Olaf Scholz ist auch ein Besserwisser. Er war wohl schon ein Besserwisser in Schulzeiten. Und klingt jetzt so gemein, aber er ist ein Besserwisser im positiven Sinne. Er weiß einfach viele Sachen besser als die Leute, mit denen er zu tun hat.
Das macht es ja auch nicht gerade leicht, mit ihm eine Koalition einzugehen. Hier in Hamburg haben die Grünen das ja auch erfahren, sich so manche Zähne ausgebissen. Was für einen Führungsstil hat er dann?
Ja, Scholz sagt ja, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Aber er ist auch jemand, der seine Mitstreiter glänzen lassen kann. Und ich glaube, es ist ein großer Vorteil für Christian Lindner, für Annalena Baerbock, dass sie da jemanden haben, der schon mal regiert hat. Denn wenn man sich das Kabinett anguckt, dann ist es wahrscheinlich so, dass Olaf Scholz alleine mehr Regierungserfahrung hat als alle anderen Minister zusammen.
Aber es ist doch eine andere Hausnummer jetzt. Es ist nicht ein Stadtstaat wie Hamburg oder ein Ministerium, wo er das alleine sein kann, sondern das sind ja auch mit viel Ego ausgestattete, teilweise auch Persönlichkeiten in seinem Kabinett.
Genau, das ist der große Unterschied. Bisher konnte sich Scholz seine Minister eigentlich mehr oder weniger allein aussuchen. Jetzt hat er Christian Lindner und Robert Habeck und auch jemanden wie Karl Lauterbach. Das sind Menschen, die sind, glaube ich, schwieriger zu führen. Und da wird sich zeigen, ob er das kann.
Das war ja kein so geradliniger Aufstieg. Wir haben es auch im Beitrag eben gesehen. Es gibt so ein paar Punkte, die nicht nur Rückschläge waren, sondern wo auch Fehler gemacht hat. G20-Gipfel und manche Skandale sind auch ein bisschen noch in der Aufarbeitung. Und vor wenigen Monaten haben viele unglaublich den Kopf geschüttelt, wenn es hieß, der wird mal Kanzler. Hat man ihn da unterschätzt?
Ja, man hat ihn, glaube ich, unterschätzt. Er war ja auch immer ein Außenseiter in der Partei, den eigentlich keiner so richtig ernst genommen hat. Und tatsächlich, 2018 hat er das ja alles schon vorhergesagt. Ich habe es eben gerade gesagt.
Ja, unglaublich.
Und unglaublich eigentlich. Und dann stehst du im Sommer da und denkst, es geht nicht auf. Und ich war erstaunt, wie ruhig die SPD geblieben ist. Denn Scholz hat ja gesagt, pass mal auf, mit mir schaffen wir die Wende. Und das sah ja im Sommer gar nicht so aus. Man hat die unterschätzt. Insbesondere die CDU und CSU haben ihn komplett unterschätzt. Sie hatten gar keinen Plan für den Fall, dass Olaf Scholz noch mal ein harter Gegner werden sollte. Und am Ende ist das dann so ausgegangen, wie er sich das überlegt hat.
Hat man ihn da quasi auch an der falschen Stelle angegriffen für den Wahlkampf?
Man hat ihn, glaube ich, an vielen Stellen falsch angegriffen. Zum Beispiel hat man versucht, Cum-Ex zu thematisieren. Etwas, was viele Menschen gar nicht verstehen, wo auch die Rolle von Olaf Scholz bis heute nicht bewiesen ist. Man hätte ihn ganz einfach bei G20 angreifen können. Bei G20 hat er klare Fehler gemacht. Und wenn ich damals Armin Laschet gewesen wäre, hätte ich gesagt, wie kann einer Kanzler werden, der es nicht mal schafft, ein Treffen mit ein paar Staatschefs an einem Wochenende zu organisieren?
Ja, aber das ist ja das Erstaunliche. Also diese quasi Nehmerqualitäten, die er hat und das irgendwie an ihm abprallt, so ein bisschen Teflon-mäßig, dass hat sich noch viele hätten das politisch nicht überlebt eigentlich.
Erstens bringt ihn quasi nichts aus der Ruhe. Er hat das mal selber gesagt, ihm bringt nichts aus der Ruhe. Er braucht auch keine Hobbys, um runterzukommen, weil er gar nicht richtig hochkommt. Ne? Das ist so ein so ein Thema. Und das andere ist, er geht mit Rückschlägen andersrum. Es gibt Politiker, die werden, glaube ich, alle zurückgetreten bei dem, was Olaf Scholz erlebt hat. Aber Olaf Scholz denkt sich, ich trete nicht zurück, ich versuche es besser zu machen. Und aus diesen vielen Rückschlägen, die er in seiner Karriere erlitten hat, die ja schon relativ lang war, aus diesen vielen Rückschlägen hat er dann auch eine gewisse Stärke gezogen und weiß, es kann noch mal was schiefgehen, aber das heißt nicht gleich, dass es das Ende meiner Karriere ist.
Sagt einer, der es wissen muss, hat ein Buch darüber gerade geschrieben, der Biograf und Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Lars Heider. Vielen Dank für diese Einsichten.
Sehr gern.
Ja, keine Frage. Es war ein besonderer Tag im Bundestag heute und deshalb durften die Abgeordneten auch ausnahmsweise zum Andenken Fotos und Selfies machen, wovon dann auch reichlich Gebrauch gemacht wurde. Hauptmotiv natürlich der neue Bundeskanzler. Aber nicht nur der wurde gewählt, auch dessen Kabinett musste ja vereidigt werden. Und der Bundespräsident, der musste zuvor erstmal die Ernennungsurkunden aushändigen. Es ging also ziemlich hin und her zwischen Schloss Bellevue und dem Plenarsaal. Und diesen ganzen Tag, diesen Trubeligen, den ordnet uns jetzt Nicole Konert der Reihe nach ein.
Ein letztes Mal die Raute. Die Ära Merkel ist zu Ende. Applaus im Bundestag, um sie zu ehren. Viel Applaus. Ab dann geht es vor allem um ihn, Olaf Scholz. Der wartet darauf, Kanzler zu werden. Seine Familie auch. Mutter und Vater Scholz sind auch da.
Ich habe 3 Söhne, sind alle erfolgreich. Und er ist jetzt die Krönung.
Bis zu seiner Krönung dauert es noch ein bisschen. Olaf Scholz muss erst gewählt werden. Geheime Stimmabgabe im Bundestag, dann?
Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Scholz, nehmen Sie die Wahl an?
Die Schlange der Gratulanten? Lang. Frühere SPD-Kanzler wie Schröder bekamen Zigarren. Scholz, viele Blumen und Äpfel. Für eine gesunde Stärkung heißt es. Schnell noch ein Foto vom neuen Kanzler Scholz machen. Es wird noch viele geben. Zum Beispiel im Schloss Bellevue. Dahin eilen nun der zukünftige Kanzler und auch später die zukünftigen Minister. Manche mit der Limousine, manche mit dem Fahrrad. Bundespräsident Steinmeier ernennt
Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch.
Nach Scholz bekommen alle Ministerinnen und Minister ihre Ernennungsurkunde. Zurück geht es nun wieder in den Bundestag. Özdemir, der neue Landwirtschaftsminister. Noch nicht bei allen sitzen die neuen Ministernamen. Im Bundestag angekommen, Vereidigung von Kanzler Scholz. Und auch seiner Ministerinnen und Minister. Jeder schwört mit oder ohne Gottes Hilfe.
Ich schwöre es.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Auf die Regierung warten große Aufgaben. Hat der Sohn Olaf Scholz nun Angst davor?
Hat er nicht. Das geht er mit dem Gefühl an, das schaffen zu können. Und er schafft es.
Am Nachmittag übergibt Angela Merkel das Bundeskanzleramt an Olaf Scholz mit noch mehr Blumen.
Sie werden hier eine Mannschaft vorfinden, die voller Leidenschaft, voller Engagement arbeitet. Tag und wenn es sein muss, auch nachts.
Zum Abschied bekommt Merkel noch Wanderstöcke und eine Brotdose für ihre Bergtouren. Eine Amtsübergabe folgt der nächsten, zum Beispiel an die neue Verteidigungsministerin Lambrecht. Jens Spahn, sichtlich gerührt, überlässt Karl Lauterbach das Gesundheitsministerium in Pandemiezeiten.
Eben wurde Jens Spahn als Minister Spahn angesprochen. Da hatte ich die Hoffnung, er würde weitermachen. Denn zwei Minister kann das Haus eigentlich gut brauchen. Aber trotzdem möchte ich hier also zunächst einmal damit beginnen, dass ich einfach ganz herzlich Danke sage.
Als Willkommensgeschenk für Lauterbach ein Nussknacker vom Staatssekretär. Für die besonders harten Nüsse, die der Gesundheitsminister nun knacken muss. Er und auch das neue Kabinett. Am Abend trifft es sich zum ersten Mal. Jeder sucht noch seinen Platz. Der Tag geht zu Ende. Die Ampelregierung ist nun im Amt mit dem neuen Kanzler Olaf Scholz.
Und über diesen langen Tag und darüber, was die neue Bundesregierung nun angehen will, habe ich vor der Sendung mit Robert Habeck gesprochen, dem Wirtschafts- und Klimaminister und gleichzeitig Vizekanzler dieser Koalition. Guten Abend, Herr Habeck.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Wie fühlt sich das denn an, jetzt Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein?
Es war schon ein besonderer Tag, der über die formalen Akte unserer Republik einen in die Pflicht genommen hat. Die Eidesformel zu sagen, die Ernennungsurkunde zu bekommen, das sind schon Momente, die man ja nicht dauernd im Leben erlebt und auch nur wenigen Menschen zuteil werden. Und sie binden halt einen in die Verantwortung. Und so fühlt es sich an, durch Verantwortung gebunden.
Das heißt, noch so höre ich nicht so richtig raus, was da überwiegt. Die Freude über das neue Amt oder haben Sie doch gewisse Sorgen davor, an diesen großen Aufgaben, die vor Ihnen allen liegen, zu scheitern?
Beides, würde ich sagen, sind die falschen Vokabeln, Freude wie Sorgen. Es gibt ein Bewusstsein darüber, jetzt in einer besonderen Position zu sein. Und das ist etwas Besonderes und etwas, was einen konzentriert arbeiten lässt. Aber natürlich treten wir das Amt ein in einer Zeit, die von Krisen geschüttelt ist. Die Corona-Pandemie auf einem weiteren Höhepunkt. Die außenpolitische Situation kann einen richtig Sorgen machen und wir haben dann die großen strukturellen Aufgaben noch vor uns, ein großes Industrieland klimaneutral zu machen. Das sind schon gigantische Herausforderungen und mit diesem Bewusstsein vor großen Herausforderungen zu stehen, gehen alle, glaube ich, in ihre Ämter.
Das ist wohl wahr, gigantische Herausforderungen, die vor Ihnen liegen. Aber Sie haben selbst ganz offen auch davon gesprochen in einer ARD-Doku diese Woche, dass es auch Ärger geben wird in Ihrer Regierungszeit, viel Ärger sogar. Mit welchen Partnern wird es denn mehr davon geben, mit der SPD oder der FDP?
Nein, ich glaube, dass die Debatte, vielleicht auch der Meinungsaustausch, gegebenenfalls der Streit zwischen den Parteien überhaupt nicht mehr von Bedeutung sein wird. Jedenfalls dann nicht, wenn wir unseren Job richtig verstehen. Das war bei den Koalitionsverhandlungen muss auch so sein, ein Stück weit so. Da waren wir halt Parteivertreter. Jetzt sind wir die Regierung von Deutschland in einer Situation, wo Veränderung notwendig ist, weil das Aussitzen, das Nicht-Verändern die Krise nur verschärfen wird. Aber Veränderungen sind eben auch ganz häufig Zumutungen. Wenn ich jetzt an meinen Aufgabenbereich denke, alle erwarten von mir, und das will ich auch erreichen, dass wir den Anteil der Erneuerbaren ausbauen, dass wir das Land klimaneutral machen. Aber das heißt halt Stromleitungen und Windkraftanlagen. Und auch das ist ja bekannt, da klatschen auch nicht alle. Das heißt, es wird viele Debatten geben, gesellschaftliche Debatten, die wir miteinander zu führen und zu bestehen haben. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Das Geplänkel zwischen den Parteien muss jetzt einfach aufhören. Das war irgendwie, gehörte dazu, aber das wird nicht die Zukunft prägen.
Ja, die Frage ist aber, kann das so einfach aufhören? Ich meine, jahrelang galten ja die Grünen quasi als der natürliche Partner der SPD. Und das, was man dann von den Koalitionsverhandlungen gehört hat, da lief es ja eher prächtig zwischen SPD und FDP. Sie sind zwar der Vizekanzler, aber dann doch vielleicht das dritte Rad am Wagen?
Nein, nein. Was immer man gehört hat, man hat bestenfalls immer selektiv gehört. Irgendjemand hat immer irgendwas gesagt. Die Geschichten der Tage und der Nächte sind völlig andere. Und auch wenn es so wäre, dass es hier und da mal ein bisschen robuster zugegangen wäre, alles Schnee von gestern, die volle Konzentration muss jetzt auf das Land, die Aufgaben und die Menschen und das dem Glück und dem Wohlfahrt der Menschen dienen. Darauf haben wir heute den Eid geschworen. Und ich habe schon gesagt, das ist nicht nur einfach so ein Spruch, den man mal aufsagt, sondern das ist eine Eidesformel, die einen in die Verantwortung nimmt und zwingt. Das muss also ernst gemeint sein. Und deswegen kann es jetzt nicht mehr ein Nachgucken, was eigentlich im Parteiprogramm steht, geben, sondern nur noch ein Arbeiten für die gute gemeinsame Sache.
Und dazu gehört auf jeden Fall, und es gibt auch keine Schonzeit für Sie, die oberste Aufgabe nämlich gehört dazu, für diese Regierung erstmal diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber das ist ja nicht nur eine gesundheitspolitische Herausforderung, sondern auch eine gesellschaftliche. Es gibt ja jetzt schon Impfgegner oder sogenannte Querdenker, die sich da abspalten. Wie wollen Sie die Gesellschaft zusammenhalten?
Die eine Formel dafür gibt es nicht, so wie es sicherlich auch unterschiedliche Gründe gibt, sich bisher nicht geimpft zu haben. Einige werden vielleicht wissenschaftsskeptisch sein oder nur abwarten. Andere haben vielleicht, sind noch nicht ausreichend erreicht worden. Es mag sprachliche oder soziale Barrieren geben. Insofern verbietet sich da das pauschale Urteil. Es gibt aber sicherlich auch Menschen, die aus der Impfskepsis eine Demokratie und auch eine Staatsskepsis heraus entwickelt haben. Und da wiederum wird eine Grenze gezogen werden müssen, dass das nicht möglich ist und auch nicht sein darf. Dass Politikerinnen und Politiker, dass Menschen, die sich also für den Schutz der Freiheit und der Gesundheit im Land einsetzen, dann bedroht werden, das ist in keinem Fall hinzunehmen. Und so differenziert muss man da rangehen mit Nachdenklichkeit, mit Überzeugungskraft argumentieren, aber natürlich auch mit einer klaren Linie, die nicht überschritten werden darf.
Die Pandemie überdeckt derzeit ja alles, aber Sie haben es auch gerade schon angesprochen, daneben gibt es ja auch weiterhin die anderen großen Aufgaben, allen voran dem Kampf gegen den Klimawandel. Wann wird etwa, Sie sagten, da wird nicht jeder klatschen und applaudieren, wann wird denn der erste Vorstandsvorsitzende eines großen deutschen Autokonzerns etwa von VW merken, dass jetzt ein grüner Wirtschafts- und erstmals auch Klimaschutzminister im Amt ist?
Oh, sehr schnell, indem ich Sie bald anrufe oder auch persönlich treffe. Wir werden ja ganz kurzfristig die sogenannte Innovationsprämie, das ist die Förderprämie für E-Mobile oder Plug-in-Hybride, also die gemischten Autos, die elektrisch, aber auch noch fossilgetrieben anfahren, die werden wir neu aufsetzen müssen. Sie läuft sonst aus und da wird es sicherlich Gespräche mit der deutschen Automobilindustrie ganz zeitnah geben.
Es stehen eine Menge Reformen an und der Bundespräsident hat Ihnen und dem Kabinett heute zur Ernennung mitgegeben, Sorge dafür zu tragen, dass bei all diesem Wandel die weniger starken Schritt halten und die Menschen für die Veränderung ja auch Verlust bedeutet, da auch Neues gewinnen können. Wie sehr wird das Ihr Handeln und das der Regierung bestimmen?
Zu 100%.
Das ist die Maxime, die Sie mit ins Amt nehmen?
Absolut. Man kann so ein Projekt nur bestehen, wenn es immer eine Mehrheit im Lande gibt. Und diese Mehrheiten werden je nach Themen wechseln. Und wenn es immer eine Bereitschaft zur Mehrheitsfindung geht. Das heißt, wenn man immer nur von oben herab anordnet, über die Köpfe der Menschen hinweg redet, ist eine gesellschaftliche Transformation dieser Dimension überhaupt nicht möglich. Denn neben den Zumutungen durch den Ausbau von erneuerbaren Energien werden ja auch Jobs wegfallen. Zwangsläufig der Kohleausstieg gefordert bedeutet für den Baggerfahrer im Braunkohlerevier, dass sein Arbeitsplatz perspektivisch früher nicht mehr sein Arbeitsplatz sein wird. Das sind ja harte, harte politische Ansagen. Und wenn man dann ein Land zusammenhalten will, muss man sich darum kümmern, dass neue Jobs entstehen, dass die ländlichen Räume mit einbezogen werden und nicht nur die Orte sind, wo Infrastruktur hingebaut wird, sondern wo Lebensqualität, sozialer Ausgleich stattfindet. Das Gleiche gilt natürlich für Energiepreise und das Mitnehmen der Menschen. Also wer die soziale und die sozialräumliche Dimension nicht sieht, der wird politisch scheitern. Deswegen muss das elementarer Bestandteil der Veränderungspolitik sein.
Sagt der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister Herr Habeck. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zum Start der Ampel-Ära hat der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtstudios Matthias Deiß folgende Meinung.
Eins hat mir gefallen, dass der neue Bundeskanzler um seinen Amtsbeginn genauso wenig Aufhebens macht wie die scheidende Kanzlerin um ihr Amtsende. Auf offener Weltbühne vollzog sich eine friedliche Machtübergabe. Wir Wähler haben entschieden. Trotzdem aber war dieser Wechsel alles andere als geräuschlos, denn wegen des monatelangen Wahlkampfes und aus Angst vor Stimmverlusten, das hat Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn unlängst ja mehr oder weniger offen zugegeben, wurden unbequeme Corona-Beschlüsse und Maßnahmen erst auf die Zeit nach der Wahl und dann wegen der Regierungsbildung gleich nochmal verschoben, nämlich auf die lange Bank. Schuld daran waren die alte und neue Bundesregierung gleichermaßen, die Quittung, eine vierte Welle, die uns alle überrollt. Bundeskanzler Scholz regiert jetzt ein Corona-krankes Land, das nach fast 2 Jahren Pandemie nach Heilung und einem funktionierenden Krisenmanagement geradezu lechzt. Das weiter so, dass Sie uns im Wahlkampf mit vorgehaltener Raute versprochen haben, Herr Scholz, klingt in diesem Zusammenhang wie eine Drohung. Regieren Sie und regieren Sie anders, Herr Bundeskanzler, damit der versprochene Aufbruch nach 16 Jahren Angela Merkel nicht nur eine hohle Phrase bleibt und damit wir Corona endlich in den Griff bekommen. Eins sei der Fairness halber aber auch noch erwähnt, unser neuer Bundeskanzler führt das erste paritätisch besetzte Bundeskabinett mit dem ersten türkischstämmigen Bundesminister und die erste Ampelkoalition auf Bundesebene. Damit hat Olaf Scholz heute schon Geschichte geschrieben.
Die Meinung von Matthias Deiß. Und auch das ist eine Hinterlassenschaft der alten Bundesregierung, mit der auch die neue zu tun haben wird. Das Schicksal eines weit entfernten Landes, in dem bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch unsere Sicherheit verteidigt werden sollte. Um die 100 Tage ist es nun her, dass der letzte Soldat des Westens Afghanistan verlassen hat und das Land versinkt im Elend. Fast jeder Zweite leidet Hunger. Die neuen Machthaber, die Taliban, die ziehen die Zügel an, treten die Rechte der Frauen wie befürchtet mit Füßen und bekommen die schwere wirtschaftliche Krise nicht in den Griff. Mit katastrophalen Auswirkungen auch für die Versorgung der Kinder, wie unsere Korrespondentin Sibylle Licht aus Kabul berichtet.
Der Kinderarzt Haji Gul versucht das Leben dieses Neugeborenen zu retten. Seine Möglichkeiten sind mehr als begrenzt. Er hat kaum noch Medikamente. Die Ärzte kämpfen gegen Infektionen bei den Säuglingen. Es fehlen Antibiotika und Desinfektionsmittel. Alle Kinder kommen unterernährt auf die Station. Die Ärzte im Krankenhaus in Kabul sind wütend. Sie wollen mir unbedingt zeigen, wie katastrophal die Lage ist. Wenn Sie wirklich wissen wollen, was hier los ist, dann fragen Sie uns am besten hier. Sein Kollege übernimmt das Wort. Wir haben keine wirklich guten Medikamente mehr im Land, nicht nur in unserem Krankenhaus. Das ist ein großes Problem. Nur einheimische Arzneimittel sind erhältlich, keine Originalpräparate. Das ist das große Problem in Afghanistan. Es ist ein Kampf, den die Ärzte fast jeden Tag verlieren. So schwach sind die Kinder. Vor 18 Tagen wurden die Drillinge von Fatima Ahmadi geboren, zu früh. Sie brauchen Intensivmedizin, die es hier nicht gibt. Die 25-Jährige hofft trotzdem, dass ihr Mädchen und die beiden Jungen durchkommen. Wir sind deswegen nach Kabul gekommen. Wir haben kein Einkommen mehr. Mein Mann hat seinen Job verloren. Wir haben bereits 3 Kinder. Unsere finanzielle Situation ist äußerst schwierig. Auf dem Gang der Kinderstation treffen wir Sadullah Ayabi. Er gehört zur neuen Elite, zu den Sicherheitskräften der Taliban. Aber auch sein Kind leidet Hunger. Auch er wird seit Monaten nicht bezahlt. Er hat Angst um seinen Sohn. Eines seiner Kinder ist bereits an Unterernährung gestorben. Die Kinderärztin versucht, auch ihm zu helfen. Vor allem im Winter kommen die kleinen Patienten. Die Familien sind arm und es ist draußen sehr kalt. Sie können sich kaum noch etwas leisten und nicht heizen. Die meisten Kinder haben oft eine schwere Lungenentzündung. Das ist immer mit Unterernährung verbunden. Die Krankenschwestern und Ärzte arbeiten in 24-Stunden-Schichten seit 4 Monaten ohne Bezahlung. Seit der Machtübernahme der Taliban hat die internationale Gemeinschaft die Staatsreserven eingefroren. Die Wirtschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch. Organisationen wie Save the Children fordern für Afghanistan, Hilfsgelder bereitzustellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die internationale Gemeinschaft Unterstützung leistet und hilft, den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern, um die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Für die Mütter ist das Krankenhaus die letzte Hoffnung. Doch die Ärzte sind verzweifelt, weil sie ihnen kaum noch helfen können.
Sibylle Licht in Kabul. Nicht nur die Lage in den Krankenhäusern ist besorgniserregend. Wie erleben Sie das Land gut 3 Monate nach der Machtübernahme der Taliban insgesamt?
Ich bin in ein völlig verändertes Land zurückgekommen. Die Leute haben hier Angst. Sie trauen sich nicht auf die Straße. Sie haben ihre Perspektive verloren. Sie haben ihre Jobs verloren. Die Situation in Kabul ist folgende. Es gibt kaum noch Läden, wo man einkaufen kann. Und auch auf den Straßen, bei den Straßenhändlern, sieht man kaum Leute, die einkaufen können. Die Leute haben einfach kein Geld mehr. Und viele möchten das Land verlassen, weil sie im Ausland eine Perspektive sehen. Die noch hier sind, überlegen, wie lange sie das noch machen können. Denn viele wollen nicht mit den Taliban kooperieren, müssen es aber dennoch im Moment.
Nach wie vor befinden sich ja auch viele ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr und deutsche Einrichtungen im Land, die eben auch außer Landes wollen. Wie steht es um die?
Viele der Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, sind nach wie vor im Land. So jedenfalls nach Auskunft des Patenschaftsnetzwerkes Ortskräfte in Deutschland. 70% sollen noch im Land sein. Diese warten, ausgeflogen zu werden. Viele davon leben in großer Angst. Sie verstecken sich. Mir ist es zum Beispiel nicht gelungen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Interviews wurden immer wieder abgesagt, weil die Angst so groß ist. Andere Organisationen, wie zum Beispiel die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, haben mehr Leute ausgeflogen. Ihnen ist das gelungen. Wer aber doch im Lande ist, der hat Probleme, überhaupt in Kontakt zu kommen mit den Behörden. Denn eine deutsche Botschaft gibt es nach wie vor nicht und damit auch keine Visastelle, wo man auch weitere Anträge stellen könnte.
Sibylle Licht, vielen Dank für die Schilderung aus Kabul.
Sehr gern.
Seit die Omikron-Variante in der Welt ist, fragen sich viele, ob die verfügbaren Corona-Impfstoffe auch gegen diese Mutante schützen. Und dazu gibt es jetzt erste Erkenntnisse. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Wie die Hersteller BioNTech und Pfizer mitteilten, sind für einen ausreichenden Schutz vor Omikron 3 Impfungen mit ihrem Corona-Vakzin nötig. Das hätten erste Studiendaten gezeigt. Nach nur 2 Dosen habe sich der Impfstoff gegen diese Virusvariante als weniger wirksam erwiesen. Aus diesem Grund hält BioNTech-Chef Shahin frühere Booster-Impfungen für ratsam, womöglich schon nach 3 Monaten. Nach Drohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer in einer Online-Chat-Gruppe ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Laut Landeskriminalamt Sachsen besteht ein Straftatverdacht gegen die Gruppierung Dresden-Offline-Vernetzung und deren Mitglieder. Hintergrund ist ein ZDF-Bericht über Mordpläne radikaler Impfgegner. Kretschmer selbst sagte, man müsse mit allen juristischen Mitteln gegen eine solche Entgrenzung vorgehen. Das Bundessozialgericht hat die Rechte von Menschen im Homeoffice gestärkt. Wer beim erstmaligen Weg vom Schlafzimmer ins häusliche Büro stürzt, ist der Entscheidung zufolge durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Geklagt hatte ein Mann, der vor Arbeitsbeginn auf einer Treppe ausgerutscht war und sich einen Brustwirbel gebrochen hatte. Die beklagte Berufsgenossenschaft hatte zuvor Leistungen abgelehnt. Die Tourismusbranche leidet besonders unter der Corona-Krise. Das betrifft auch den Reisekonzern TUI. Das zweite Jahr in Folge macht das Unternehmen Verluste. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Wiederum sind es Milliarden an Euro, die den Verlust für TUI kennzeichnen. Das ist die schlechte Nachricht. Die eine gute ist, dass der Verlust niedriger ausfällt als im ersten Corona-Jahr 2020. Und die andere gute, dass die Aussichten für das kommende Jahr 2022 nach Ansicht des TUI-Managements gut sind. Eine Hoffnung ist, dass die Buchungen im kommenden Sommer auf Vorkrisenniveau liegen können. Ein Vorgeschmack auf einen starken Sommer gab es dieses Jahr. Da kamen in den Monaten Juli bis September 3,4 Milliarden Euro Umsatz zusammen, nahezu eine Verdreifachung gegenüber dem Krisensommer 2020. Auch wenn die Coronavirus-Variante Omikron die Buchungen derzeit bremst, so hofft doch der TUI-Konzern, dass mit mehr Corona-Impfungen die Pandemie wirksamer bekämpft werden kann. Dann könnte es ein gutes Jahr für den Urlaub und den Tourismus werden.
Das ist wieder mal ein Bild, das wir nicht so leicht wiedersehen werden, jetzt da immer mehr Clubs und Diskotheken pandemiebedingt erneut schließen müssen. Elektronische Musik, Techno und die entsprechende Clubkultur eben noch angesagt, dann von Corona ausgebremst und jetzt schon ein Fall fürs Museum. Na, das sicher nicht, aber eine Ausstellung zeigt tatsächlich ab morgen die ganze Geschichte der Elektromusik. Wo sonst? In Düsseldorf. Und so beginnt Ingrid Bertrams Bericht selbstverständlich mit Kindern dieser Stadt, die in den 70er Jahren mit menschlichen Maschinen die Musikwelt elektrisierten.
Mehr Maschine als Mensch. Kraftwerk war und ist Avantgarde. Musik und Kunst zugleich. Die Band aus Düsseldorf lässt früh Roboter singen, zeigt sich bis heute kaum in der Öffentlichkeit. Mit dem damals völlig neuen Sound hat es Kraftwerk in den 70ern erstmal nicht leicht, erinnert sich Gründer Ralf Hütter in einem aktuellen Interview mit der Zeit. Wir kamen ursprünglich aus der experimentellen Szene, aus dem Free Jazz. Und plötzlich zeigten wir einen Mercedes und einen VW und sangen fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. In Europa war die Platte zunächst kein Erfolg. Aber hier treffen sie den Nerv der Zeit. In Detroit und Chicago entstehen Breakdance und Techno. Nur die wenigsten dort verbinden den Sound mit Deutschland.
Die war nicht wirklich deutsch, die waren eher wie Roboter. Das war wirklich so ein ganz neuer futuristischer Sound, der sehr, sehr ungewöhnlich war, der eben aus diesen ganzen Soundtüftlerinnen, Komponistinnen, Ingenieurinnen der Studios kam.
Die Ursprünge der elektronischen Musik liegen erstaunliche 100 Jahre zurück. In den 1920ern entstanden neue Instrumente wie das Theremin, das ohne Berührung und nur durch Handbewegungen Klänge erzeugt. Nach dem Krieg experimentiert Karl-Heinz Stockhausen im damaligen WDR-Studio für elektronische Musik. Heute hört sich das so an. Techno wird dann zu einer Bewegung. Masken verhelfen zu neuen Identitäten. Jeder kann so sein, wie er möchte. Clubs sind geschützte Räume für Minderheiten. Fotokünstler Andreas Gurski taucht in die Szene ein und wird zu einem Teil von ihr.
Diese Techno-Musik vermittelt einem eine ganz spezielle Erfahrung, also ein ganz spezielles Körpergefühl, was ich in der Form vorher nicht kannte. Und man wird von der Masse getragen, in der Szene werden bestimmte Codes verhandelt, wie man sich bewegt, und das verinnerlicht man irgendwann.
Techno ist mehr als Musik. Für viele ist es ein Lebensgefühl. Zu erleben bis Mitte Mai im Kunstpalast in Düsseldorf.
Und in welche Schwingungen das Wetter uns jetzt versetzt, das weiß Carsten Schwanke.
Ja, ich greife direkt diesen Kraftwerk-Hit auf Fahren, Fahren, Fahren auf der Autobahn. Denn das wird schwer in der kommenden Nacht, vor allem im Süden Deutschlands. Denn dort schneit es schon seit vielen Stunden, vor allem im Südosten Baden-Württembergs und im Westen Bayerns. Und bis morgen Abend erwarten wir in diesem eingezeichneten Streifen vom Alpenrand bis zur Ostsee noch einmal 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee. Und am Alpenrand selbst können es örtlich noch mal mehr als 20 Zentimeter sein, die zusätzlich zum bisher Gefallenen dazukommen. Die Wolken, die diesen Schneefall bringen, schieben sich immer wieder über die Alpen hinweg nach Norden bei Bayern, über Sachsen, Thüringen, nach Sachsen-Anhalt, Brandenburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Im Westen hingegen kommt auch mal die Sonne hervor. Erst am Nachmittag tauchen auch hier wieder dickere Wolken auf und es kann einzelne Regenschauer in den Bergen, auch Schneeschauer geben. Die Temperaturen liegen in der Nacht in der Osthälfte im frostigen Bereich, im Westen zum Teil auch, wenn es aufklart, wenn es bewölkt bleibt, bleibt es hier knapp frostfrei. Und tagsüber wird es vor allem im Westen milder, mit Werten zwischen 3 und 7 Grad plus. Unter den Schneefallwolken gibt es maximal 0 bis minus 2 Grad. Am Freitag kommt dann das nächste Schneetief mit erst Schnee, dann Regen in den Südwesten. Im Norden bleibt es freundlicher und das Wochenende sieht eher nasskalt aus.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Aber natürlich befassen sich jetzt auch Sandra Maischberger und ihre Gäste mit diesem Thema des Tages. Unter anderem in Form eines Streitgesprächs zwischen Kevin Kühnert und Friedrich Merz. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.